Ich grüße euch auch ganz herzlich, Geschwister, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich darf die Zeit, die nächsten 45 Minuten, in der Weise Gemeinschaft mit euch haben, dass ihr eine Predigt hört. Und bevor das beginnt, möchte ich gerne ein paar Dinge sagen. Zuallererst möchte ich auch im Namen des Missionswerkes Heukelbach, bei dem ich mitarbeiten darf, und so ist der Kontakt auch zu euch, für die Einladung danken, den Brüdern. Aus meiner eigenen Gemeinde weiß ich, dass das immer auch ein Schritt des Vertrauens ist. Das Kostbarste, was ihr habt, Geschwister, ist jetzt eure Zeit. Und ihr habt euch entschieden, hier zu sein. Das ist eine gute Ordnung, die zum Leben dient. Und dann vertraut ihr eure Zeit jemandem an, der zu euch spricht. Und das soll der Herr sein. Und das ist ein Vertrauenserweis, für den ich mich bedanke, dass wir eingeladen worden sind von euch dazu. Ja, ich habe auch Grüße vom Missionswerk Heukelbach mitgebracht und natürlich auch von meiner Heimatgemeinde. Das ist eine Gemeinde, die durch die Gnade Gottes vor 3 Jahren begonnen hat in Köln-Chorweiler. Das ist ein sozialer Brennpunkt von Köln. Und jetzt mögt ihr denken, Köln ist eine so große Stadt und da ist alles ganz anders als in Lippstadt oder noch kleineren Städtchen und Dörfern. Aber das ist gar nicht wahr. Aber das sind dieselben Menschen, dieselben Bedürftigkeiten, dieselbe Verlorenheit, dieselben Ordnungen für die, die gerettet sind, dasselbe Leben für die, die gerettet wurden. Die äußeren Umstände sind vielleicht andere, aber nicht wirklich. Da zum Beispiel, wo ich wohne, ist ein Vorort von Köln, ein südlicher Vorort, ein nordwestlicher Vorort. Je nach, wie man das sieht. Dort wohne ich zwar postleitzahlenmäßig mit meiner Frau, wir sind über 30 Jahre verheiratet in Köln, und dennoch ist mein Wirkungskreis, ich kann auch lauter sprechen, dann braucht ihr nicht den Lautsprecher. Ist der Wirkungskreis so groß, wie ich vor Gott eine Verantwortung wahrnehme? Das heißt, wenn ich in Köln-Hohlweide wohne und ich mache dienstags einen Spaziergang durch unser Viertel und vor Gott weiß ich, das sind 4, 6 Straßen, die laufe ich ab und das ist mein Wirkungskreis in meiner Nachbarschaft. Und es spielt gar keine Rolle, ob es ein Dorf oder eine Stadt ist. In den wenigen Häusern, in diesen 4, 6 Straßen, wohnen ein paar hundert Menschen natürlich auch noch. Aber für die paar hundert bin ich im Gebet und im Mitteilen des Lebens verantwortlich und es ist völlig egal, ob es in einem Dorf oder einer Stadt ist. Ja, also meine Heimatgemeinde Köln-Chorweiler lässt euch herzlich grüßen. Wir haben heute Nachmittag um 14 Uhr unseren Gottesdienst. Es sind fast nur Jungbekehrte. Das bedingt es, eine Arbeit, die 3 Jahre ist und wir haben keine Webseite, man kann also gar nicht zu uns kommen. Und das möchten wir auch gar nicht, dass Christen, dass wir wachsen, indem Christen zu uns kommen, sondern wir wachsen dadurch, dass Geschwister gefestigt durch die Gnade Gottes, gefestigt werden durch das Wort Gottes der Predigt und dadurch werden sie verändert und das Anliegen, Verlorenen das Evangelium zu sagen, nimmt zu, dann sagen Sie das Evangelium in Ihrem sozialen Umfeld, Arbeitsplatz, Wohnung, begleiten Menschen und nach einer gewissen Zeit bringen Sie sie mit. Und so sind wir gewachsen. Und wenn jemand kommt, dann wissen wir, irgendein Bruder, eine Schwester hat sie eine Zeit lang begleitet und derjenige stellt sie auch vor. Oder ihn. Und so haben wir es als Gemeinde. Wir sind heute 30 Glieder etwa, 30 Gottesdienst, 35 Gottesdienstbesucher. Begonnen hat es mit 9. Und wir sind sehr, sehr dankbar. Ganz viele junge Männer sind da. Im Gegensatz zu dem Trend in Deutschland, dass die Gemeinden mehr Frauen haben, ist bei euch fast ähnlich. Ja? Also den Jugendlichen auch, ja. Ja. Ein paar Worte zum Missionswerk Heukelbach, darum wurde ich gebeten. Ich glaube, dass ihr das Missionswerk kennt. Das ist der Kontakt auch, die Schnittstelle zwischen euch und uns im Praktischen, das ihr bei Heukelbach Lit, bei dem Missionswerk als Gemeinde oder auch persönliche Literatur bestellen könnt und dann bekommt ihr sie. Und das wird wahrscheinlich auch schon der Hauptpunkt sein, den ihr mit dem Missionswerk verbindet. Und Kinder werden vielleicht noch Doppeldeckergeschichten aus dem Internet damit verbinden oder CDs, die sie auf Autofahrten gehört haben. Ich will ein paar kurze Dinge sagen, die das Missionswerk Werk heute ausmacht und bewegt. Und ihr könnt, wenn ihr möchtet, dafür beten. Das werde ich sehr kurz halten, damit es dann nach 5 Minuten maximal wir uns auf den Kolosserbrief freuen dürfen. Eine Herausforderung im Missionswerk Heukelbach ist, dass sich das Verständnis über Gott und die Liebe zu Gott und die Furcht vor Gott deutlich verändert hat, im Sinne von, sie hat abgenommen. Während man mit einem Traktat, einer Aussage, die ich in einem Satz formuliere, oder mit Worten, die ich in einem Satz verwende, vielleicht vor 15 Jahren, allgemein davon ausgehen konnte, dass man verstanden wird, ist das heute nicht mehr so der Fall. Erst recht nicht, weil wir viel generationsgetrennter denken. Früher hat man, also in den früheren Jahrzehnten, ich bin jetzt 15 Jahre dort, zu meiner Zeit, als ich begonnen habe, in den Jahrzehnten davor auch, hat man in 3 Kategorien gedacht. Jugend, Kinder, Jugend, Erwachsene. Heute denkt man in Kinder vor der Schule, Kinder in der Schule, Jungschar, das gibt es in der Gemeinde schon länger, klar, Jugend, junge Erwachsene, ledige Erwachsene, verheiratete Erwachsene, dann die im mittleren Alter und dann die Senioren. Oh. Habt ihr mitgezählt? Und dann ist es auch noch so, dass wir viel weniger traditionell sind als noch vor 20, 30 Jahren durch Kirchenzugehörigkeit. Das heißt, alles, was wir heute formulieren, müssen wir im Vergleich von vor 15, 20, 25 Jahren viel differenzierter erklären. Ich muss also nicht nur ein Wort verwenden, es ist alles Gnade, haben wir heute mehrfach gehört, das Wort, sondern heute muss ich Gnade beschreiben, ohne sie zu reduzieren, und ich muss sie so umschreiben, dass sie im biblischen Sinne verstanden werden kann. Was bedingt das? Das bedingt, dass alles, was das Missionswerk macht, viel mehr unter der Herausforderung steht, so zusammengestellt zu sein, formuliert zu sein, dass es von dem Leser verstanden wird. Und zwar nicht von dem Kind Gottes, das es bestellt, sondern von dem, in dessen Hände es letztlich geht. Und das ist viel herausfordernder. Wir merken das an Rückfragen, dass das nicht mehr verstanden wird. Eine zweite Herausforderung ist, dass Christen natürlich denken, ja, was machen sie denn jetzt? Das steht ja gar nicht mehr so klar wie früher. Doch, das steht noch so, aber wir kriegen nicht mehr alles in ein Traktat, weil wir viel mehr beschreibend erklären müssen. Und so gibt es eine Veränderung der Literatur, und zwar nicht zum, wir wollen lieber weniger sagen, um niemanden zu verschrecken, sondern wir können nicht mehr sagen, damit das Wenige verstanden werden kann. Und wir hoffen, dass, und das bedeutet, dass Geschwister, die Literatur weitergeben, eine höhere Verantwortung haben als früher. Also du, wenn du einen Kalender verteilst in deinem nachbarschaftlichen Umfeld, hast du heute eine höhere Verantwortung als damals. Warum? Weil der Kalender alleine nicht mehr vielleicht hilft, denn er braucht Begleitung von Kindern Gottes, die das durch Leben und Wort unterstreichen und auf der Beziehungsebene transportieren, damit der Mensch gläubig wird. Wenn wir alle hier ein leeres Blatt Papier vor uns hätten und wir sollten folgende Begriffe erklären, so dass sie die Jugendlichen der Gemeinde verstehen. Wir hätten zum Beispiel die Aufgabe, erkläre jemandem, was Sünde ist. Glaubt ihr, wir würden alle dasselbe aufschreiben? Ganz sicher nicht. Einzelne von uns würden die Sünde von der moralischen Verfehlung her erklären. Andere würden sie vom Grundsätzlichen, Gott nicht zu lieben, Gott nicht zu anbeten, Gott nicht erklären. Und immer hätten wir die Frage, ist das jetzt für einen jemanden von draußen verständlich? Das Wort Gnade. Wenn wir Gnade erklären wollten, würden wir alle dasselbe schreiben? Und wir merken, es wird auch unter uns gar nicht leicht, es so zu erklären, dass es griffig verständlich wird, ne? Und zwar im biblischen Sinne auch unmissverständlich verständlich ist. Würden wir Sünde als einen Fehler beschreiben, würden wir sicher das Wort Sünde schwächen. Und auch das, was dahinter steht, bis zum Tod, würden wir letztlich damit ein Stück eher verschleiern. Es ist mehr als ein Fehler. Also ihr merkt, das ist eine Spannung in Literatur. Menschen da draußen verstehen nicht mehr unter dem, was wir vor 50 Jahren geschrieben, dasselbe, wie es im biblischen Sinne gemeint ist. Es braucht eine Veränderung. Und die Herausforderung, bitte betet für uns, ist, dass wir dabei klar sind und klar bleiben. Und die Verantwortung, Botschafter zu sein, des einzelnen Kindes Gottes, hat damit zugenommen, weil es an sich schwerer geworden ist, vom allgemeinen Verständnis über Gott das Evangelium zu transportieren, weil weniger Gottesfurcht und Verständnis über Gottes Wort vorhanden ist. In der Kinderbereich gibt es eine Veränderung. So, jetzt schließe ich aber wirklich damit. Wir haben bisher immer etwas gemacht für Kinder und primär haben das die Kinder aus christlichem Hintergrund genutzt, nicht wahr? Radio Doppeldecker ging eben schon eine Hand hoch. Ihr kennt das. Das ist aber nicht mehr die Lebenswirklichkeit der Kinder heute. Meine Frau ist Grundschullehrerin und sie hat mehrere Nationen in einer Klasse und so unterschiedliche Familiensituationen, sodass die meisten Kinder das gar nicht mehr so verstehen und das auch gar nicht mehr so als nachdenkenswert aufnehmen wie die Kinder, die Gemeindekinder, wenn sie in dem Alter sind. Das heißt, wir mussten eine neue Geschichte, die evangelistisch ausgerichtet ist und an der Lebenswirklichkeit der Kinder da draußen anknüpft, schreiben und sie dann auch umsetzen. Und all das macht sehr viel Arbeit, weil wir das nicht einfach so, jemand denkt sich was aus und macht das ganz kniffig und lustig, sondern es muss geistlich substanzvoll sein, es muss klar sein, es muss unmissverständlich sein und doch muss es die Kinder erreichen und dann müssen auch die Geschwister einverstanden sein, das zu transportieren, bereit sein und da könnt ihr auch für beten. Und der letzte Bereich, und das ist der meinige, ist der Bereich Außendienst, Geschwister zu helfen und das werdet ihr auch in der Predigt merken, sich zu fragen, warum fällt es mir schwer, freimütig das Evangelium zu sagen, einmal es zu wollen, zweitens es zu tun und drittens es zu können, so dass es verständlich ist. Wir haben alle dieselben Herausforderungen. Könnt ihr für uns beten und wenn ihr noch Fragen habt, ich bin ja hinterher auch noch ein bisschen hier, sehr gerne. Jetzt wollen wir beginnen. Und ich lese einen Text aus dem 1. Thessalonicher Brief. Jetzt magst du sagen, ja, aber er hat doch eben gesagt Kolosserbrief. Ja, aber wir wollen, wenn du gut zugehört hast, hast du den Gedanken gehabt. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, einen Vers nur lesen als Einleitung für unseren Text. Und dort heißt es im Vers 13, 1. Thessalonicher 2, Vers 13, darum danken wir auch Gott unablässig, ich lese nach der Schlachterübersetzung, Schlachter 2000, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als ein Menschenwort oder als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Unsere Fähigkeit, Wort Gottes aufzunehmen, könnten wir so beschreiben. Wenn du jetzt hochgucken solltest von deiner Bibel und dich fragst, was habe ich gelesen, könntest du es noch wiedergeben? Das ist sehr dicht, nicht wahr? Und je mehr die Dinge des Wortes Gottes nicht unserem Denken, unserer Denkweise entspricht, desto schwerer ist es auch für uns als Gläubige, das aufzunehmen. Und wir haben eine Spannung. Entweder reduzieren wir den Anspruch oder wir erhöhen unsere Fähigkeit und Bereitschaft, genau hinzuhören. Ja? Und deswegen gehen wir es nochmal kurz durch. Also Paulus schreibt an die Thessalonicher und ich möchte kurz sagen, das ist wahrscheinlich der erste Brief, den Paulus geschrieben hat. Entweder ist es der Galaterbrief oder der Thessalonicher Brief. Und es ist eine Gemeinde, von der wir ganz viel wissen dürfen durch die Apostelgeschichte. Das ist eine Gemeinde, in der er sehr kurz war, wenige Wochen nur. Menschen kommen zum Glauben aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten und sie bekommen sofort Verfolgung und Widerstand. Er muss fliehen, er verlässt den Ort. Und die große Frage, die Paulus hat, als er diesen Brief schreibt, ist, Werden Sie dranbleiben und durchhalten oder haben Sie aufgegeben? Anlässlich der Verfolgung und des Drucks, den Sie haben. Und jetzt schreibt er Ihnen diesen Satz. Und da steht etwas drin, was wir für unser persönliches Glaubensleben unbedingt verstehen müssen und brauchen müssen. Brauchen. Also er spricht von seiner Dankbarkeit Gott gegenüber. Und zwar ist die anhaltend, das ist ein schönes Merkmal der Dankbarkeit, dass sie fortlaufend ist, unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort empfangen habt, das Erste, was uns gesagt wird, so wie ihr jetzt, ja? Ihr sitzt hier, Geschwister? Na, ich darf das Du wählen, ihr habt das Du ist die richtige Form unter euch, gut. Ihr sitzt hier und was gerade geschieht ist, dass ihr hier sitzt und etwas hört. Erstmal nur physikalisch. Also rein Schallwellen aus meinen Stimmbändern erreichen euer Ohr. Was jetzt geschieht ist, ihr empfangt etwas. Ihr bewertet es erstmal noch nicht. Na, hoffentlich. Und jetzt, das ist das Erste. Bleiben wir in dem Vers. Ihr habt das Wort Gottes empfangen. Also ihr wart dabei, als es gesagt wurde. Ihr habt es gehört. Und da habt ihr es nicht als Menschenwort aufgenommen, steht da im Text. Also, ihr habt es empfangen und jetzt habt ihr es, er sagt, ich danke dafür, ihr habt es empfangen, es wurde euch gesagt und dann habt ihr etwas in dem Hören damit gemacht, ihr habt es aufgenommen oder auch nicht. Und das ist ein wichtiger Zusammenhang. Gott sagt, ich spreche und du hörst und die große Herausforderung ist, was in dem Moment von deiner Seite aus geschieht, wenn du hörst. Und das sagt Gott, und dann hast du es aufgenommen. Nachdem ihr es das verkündigte Wort empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, Gottes Wort. Und dann heißt es, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Also die Thessalonicher hörten das Wort Gottes. Dann nahmen sie, also es waren alle gerichtet. Und dann, heute sitzen hier vielleicht, wie viel seid ihr, 45? Jetzt sitzen hier 45 Herzen oder Seelen. Und jetzt die große Frage, was geschieht mit dem, was an alle 45 geredet ist, in dem Inneren der 45? Und das ist gerade deine Verantwortung des Hörenden. Wie wirst du es aufnehmen? Bei jeder Predigt ist das so, ja? Und dann sagt Paulus, nachdem du es empfangen hast, hast du es aufgenommen als Gottes Wort, also dem Raum gegeben in deinem Herzen. Und dann wurde es wirksam in dir zur Bekehrung und dann wirksam, die ihr jetzt schon gläubig seid. Und die große Frage ist, wie wird diese Wirksamkeit deutlich? Noch einen ganz kurzen Exkurs zu dem Wort Verkündigung. Das Wort Verkündigung, der Glaube kommt aus der Predigt oder der Verkündigung, Römer 10, und die Verkündigung kommt aus dem Wort Gottes. Das Wort Verkündigung von seinem Griechischen her, und das ist auch der Grund, warum es in Übersetzungen unterschiedlich übersetzt findet, beinhaltet von Gott her, der der Urheber ist, sowohl das Sprechen als das Hören. Gott trennt das gar nicht. Das Wort der Verkündigung, Luther übersetzt der Kunde, ist vom Griechischen ein Wort, das bedingt, Gott sagt, ich spreche und du hörst. Es sind für Gott nicht zwei getrennte Dinge. Woran liegt das? Weil Gott nicht vergeblich spricht. Gott redet nicht vergeblich, es hat immer eine Frucht. Und es hat immer das Ziel zu seiner Ehre. Nun kannst du sagen, wie kann es sein, die Worte, die ich verwerfe, wie können sie zur Ehre Gottes sein? Du wirst am Ende Gott auf jeden Fall recht geben. Und selbst wenn du und ich vor dem Richterstuhl stehen, wo es darum geht, Lohn zu bekommen vor dem Herrn, dann werde ich auch für das, wofür ich keinen Lohn bekomme, wo ich etwas vernachlässigt habe oder mich nie dem geöffnet habe, werde ich doch Gott am Ende die Ehre geben. Ja, auch das ist wahr. Ja, auch das bist du. Das ist richtig. Gott wird die Ehre bekommen. Bei Verlorenen, erinnert ihr euch, da steht es in der Bibel, Gott will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ne? Nun, es werden nicht alle gerettet werden, obwohl Gott es will. Aber zur Erkenntnis der Wahrheit kommen alle. Am Ende heißt es in der Bibel, auch die, die Christus nicht aufnehmen. Jede Zunge wird bekennen, dass Christus Herr ist. Es wird niemand verloren gehen und sagen, das geschieht mir Unrecht. Er wird vor dem Herrn stehen, wenn nicht als Retter, dann vor seinem Richter, weil dann habe ich kein Opfer und dann muss ich für mein eigenes Leben gerade stehen, wenn ich das Opfer Jesu für mich nicht angenommen habe. Und dann werde ich Gott aber recht, wird derjenige aber Gott recht geben. Der wird niemand sagen, das ist Unrecht, dass ich verloren gehe. Gott kommt zu seinem Ziel. Also, wenn Gott heute durch Verkündigungen in Hunderten und Tausenden Gemeinden in diesem Land spricht, ist es für Gott so und ist eine hohe Verantwortung dessen, der predigt. Gott sagt, Verkündigung ist, ich rede und du hörst. Und die große Herausforderung ist, was machen wir mit dem Gehörten? Einmal heißt es im Propheten Jesaja, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt. Nicht wahr? So wie der Tropfen auf die Erde fällt, dann den Boden durchdringt, der Pflanze Wasser gibt und den Samen, der in der Pflanze ist, wiederum tränkt und erst dann verdunstend aufsteigt, sagt er, so ist mein Wort, das sich leer zu mir zurückkommt. Ich will uns ein paar Beispiele geben, dass wir nicht zu schnell sind zu sagen, wenn ich ein Traktat in den Briefkasten werfe, kommt Gottes Wort nicht leer zurück. Als Gott das erste Mal in der Bibel sprach, das war auf der ersten Seite der Bibel, es werde Licht, kam sein Wort nicht leer zurück, denn es wurde Licht. Jeden Schöpfungstag, wo Gott sprach, geschah es nach dem, was er gesagt hat. Es kam nicht leer zurück. Nichts konnte die Wirksamkeit des Wortes Gottes hindern. Weil Gott ist und weil er spricht. Diese beiden Dinge, dass Gott Gott ist und dass er spricht, alles ist dem unterworfen. Der zweite Punkt, Johannesevangelium. Der Herr Jesus ist das Wort Gottes und das Wort Gottes wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gottes Wort kommt auf die Erde in Jesus Christus. Kommt es leer zurück? Nein, du bist gerettet und darfst zu einer Gemeinde gehören. Das Wort Gottes ist nicht leer zurückgekommen. Die Entrückung der Gemeinde Jesu. Wenn unser Herr uns mit gebietenem Zuruf ruft und die Gemeinde zu ihm entrückt wird, Gott ruft und das Wort kommt nicht leer zurück. Wir werden auferstehen und es wird Entrückung zu ihm sein. Wenn Gott spricht, ist sein Innerstes darauf ausgerichtet, dass der Empfänger, dass es beim Empfänger nicht leer, nichts spurlos verblasst und dann nichts zurückkommt. Es kommt etwas zurück. Die Frage ist bei uns, was kommt zurück? Wir schlagen den Kolosserbrief auf. Wenn wir bedenken, dass wir gerade gehört haben, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück, dann wollen wir jetzt im Kolosserbrief ein paar Verse lesen. Und dann sehen, wie das Wort Gottes in einzelnen Menschen, in Männern, wirksam wurde und zwar verändernd wirksam wurde. Und wie das ganze Umfeld verändert hat. Und wir lesen im Kolosserbrief die ersten Verse, ich lese das langsam vor. Und dann will ich etwas zur Ausrichtung, zur Ziel dieser Predigt sagen. Und dann wollen wir uns den Abschnitt ansehen, nebst einem weiteren in Kolosser 3. Wenn du jetzt nicht, wir sind jetzt bei Kolosser 1 erst, ich lese die ersten 6 Verse. Und später gehen wir noch zu Kolosser 3, mehr machen wir nicht. Aber dann, das ist auch viel. Wer möchte, kann das Predigtmanuskript, das sind ein paar Seiten, gerne von hinterher bekommen. Du musst also jetzt nicht alles aufnehmen und denken, wie war das noch? Erstens, glaube ich, nehmt ihr das auf. Ich bitte aber, dass das dann unter euch bleibt und nicht auf die Webseite kommt. Und das Zweite, ihr könnt das Manuskript haben und auch noch hinterher Fragen stellen oder E-Mail schreiben. Kolosser 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus. An die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossee, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten. Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt, und das kommt euch jetzt bekannt vor, weil das hatten wir gerade schon im Thessalonicher Brief, in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch, das ist die Präposition, nicht unter euch, sondern in euch, in jedem Einzelnen. 6b, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt, da ist dieses Empfangen und Aufnehmen hier. So habt ihr auch Vers 7 gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Soweit Gottes Wort. Wer ein bisschen vom Wort Gottes her die Apostelgeschichte studiert hat oder das studieren möchte und das jetzt daneben legen kann im Geiste, der weiß, dass hier scheinbar etwas fehlt. Kein Wort von seinen Lebensumständen, außer wie sie Gemeinschaft miteinander haben und wie sie beten. Die Lebenswirklichkeit ist, dass er im Gefängnis, dass er inhaftiert ist, ja? Er ist in einer Gefangenschaft, die dauert 2 Jahre. Er hat keinen Anwalt, sondern nur Kläger. Und er ist im Gefängnis, weil diese Kläger 2 Jahre Zeit haben, ihre Anklage vorzutragen in Rom. Dieser Mann sitzt da aufgrund von falschen Beschuldigungen in einem Gefängnis, in einem Arrest. So endet die Apostelgeschichte. Und aus dieser Zeit schreibt er 4 Briefe. Epheserbrief, Philipperbrief, Kolosserbrief und den Brief an Philemon, der in Kolosse war. Und dazu kommen wir gleich noch kurz. Er schreibt gar kein Wort von seinen Lebensumständen, die wir vielleicht als notvoll ansehen. Sondern da sprudelt Leben in diesem Mann. Also er beschreibt zuerst seine Identität, ja, wer er ist. Was sagt er? Ich bin ein Apostel, ein Gesandter. Du bist ein Gefangener, Paulus, nicht ein Gesandter. Doch, das Wort Gottes ist nicht gebunden, weil ich im Gefängnis bin. Ich bin ein Gesandter Jesu Christi. Seine Identität ist nicht, ich bin ein Gefangener, der zu Unrecht im Gefängnis sitzt, sondern ich bin ein Apostel Jesu Christi. Und das werden wir noch brauchen, denn das ist Wissen, wer ich bin. Das ist Demut. Ich weiß, wer ich bin. Und ich fülle das auch aus. In meinem Denken, in meinem Fühlen, in meinem Leben. Und das ist das Ziel Gottes mit jedem von uns. Demut ist, zu wissen, wer ich bin und darin wirklich zu stehen, darin zu leben und das auszufüllen. Und er ist es durch den Willen Gottes. Timotheus schreibt er nach dem Befehl Gottes. Ja? Also er weiß, dass es einen Willen über ihm gibt und er sagt, diesem Willen Gottes von Herzen gerne unterworfen, bin ich der Gesandte dessen, der mich dessen Wille in meinem Leben zählt. Und er schreibt den heiligen treuen Brüdern. Das ist ein bisschen doppelt gemoppelt, weil das Wort treu wird auch übersetzt mit Gläubigen. Das ist der eigentliche Sinn des Wortes, den gläubigen Brüdern, treuen gläubigen Brüdern. Ist das nicht doppelt gemoppelt? Er skizziert hier ganz vorsichtig die Situation in der Gemeinde. Es gibt Spannungen, weil man anfängt, eine unterschiedliche Interpretation zu der Person Jesu in der Gemeinde zu etablieren. 2, 3 verschiedene Sichtweisen, verschiedene Gottesbilder. Bei dem einen ist mehr das im Fokus, beim anderen mehr das. Und so verändert sich schleichend das Verständnis darüber, wer Christus ist. Das ist das Problem in der Gemeinde, ganz früh. Nun, was wird uns geschildert? Es wird uns geschildert, dass dieser Mann in Gemeinschaft mit anderen Männern ist. Und er gibt uns Einblick, was sie tun. Sie haben Jüngerschaft miteinander. Er wird besucht in diesem Hausarrest. Einen nennt er sogar mal seinen Mitgefangenen. Der war da gar nicht gefangen, aber der machte sich völlig eins damit und blieb bei ihm, ja? Kurzer Hinweis. Die letzten Worte in der Apostelgeschichte beschreiben diese Haft, ja? Wisst ihr, was er sagt? Das Wort Gottes konnte ich ungehindert verkündigen, obwohl er in Haft ist, ja? Das Wort Gottes war die ganze Zeit nicht gehindert. Und so hat er Gefangene und Mitgefangene. Und was tun sie? Sie beten zusammen. Also wir bekommen Einblick, wie das Wort Gottes diesen Mann Paulus und die Männer, die bei ihm sind, so verändert hat, dass sie einander zugewandt sind und miteinander beten, und zwar nicht für sich, sondern für andere. Und als Gebetsanliegen ist, wie können Gemeinden gestärkt werden? Wir müssen uns das so vom Textverständnis her auch bewusst machen. Paulus hat nicht als Individuum gedacht. Paulus saß nicht im Gefängnis und hat gesagt, ich armer Paulus oder ich Paulus als Einzelperson. Er hat noch nicht mal gesagt, ich Paulus, aber Gott weiß es. Sondern Paulus sah sich als der in Gott ist und sein Auftrag ist, die Gemeinde Jesu zu stärken. Wenn wir heute in den Gottesdienst gekommen sind, ihr seid ja heute gekommen, muss ich nicht im Wender versagen. Also, dass ihr heute gekommen seid, wisst ihr, was entscheidend ist? Gott sieht das in unseren Herzen. Und jetzt kein Appell an besser oder schlechter. Mit welchem Verständnis wir hierher gekommen sind. Wenn ich gleich in meine Gemeinde fahre und auch unter euch, wisst ihr, ich bin nicht als Markus Schulze hier, primär als Mitarbeiter des Missionswerkes oder sonst wie. Obwohl ich euch so schnell vielleicht nicht wiedersehe. Wisst ihr, warum ich eben, mit welcher Haltung ich dort im Stuhl gesessen habe? Konntet ihr nicht wissen, weil ihr nicht in mein Herz gucken könnt. Ich sag's euch jetzt. Ich sitze hier als Glied des Leibes Jesu. Ich habe das Brot genommen, nicht als Markus Schulze primär. Ich habe das Brot und den Wein genommen und mit euch gemeinsam als Glied am Leib Jesu den Tod Jesu verkündigt. Meine Identität ist, mit euch Glieder an einem Leib zu sein. Und nicht ich Individuum Markus Schulze. Was Gott getan hat, ist, als er mich rettete, er löste mich von meiner Sünde und Feindschaft gegen Gott und führte mich in seine Ordnung, die zum Leben dienen. Und die größte davon ist, Glied am Leib Jesu zu sein, die Gemeinde. Der Kolosserbrief hat das zentrale Thema, wie der Epheserbrief, Christus und seine Gemeinde. Glied an seinem Leib zu sein, ist so ein Privileg, so ein wesentliches Merkmal, dass ich weiß, wer ich bin. Ich bin Kind Gottes, aber Glied an seinem Leib bin ich zuallererst. Solange wie ich auf der Erde bin. Unbeschreiblich. Mit der Haltung kann man natürlich ganz anders denken über seine Geschwister. Mit der Haltung, mit dem Verständnis, was Christus sich erworben hat. Er hat sich nicht mich erworben allein, sondern mich als Teil seines Leibes hat er sich erworben und hat verändert uns durch das Wort Gottes, dass auf einmal du mir wichtiger bist als ich. Oh, wie kann das sein? Weil Jesus Christus so ist und weil er in uns ist und seine ganze Wirksamkeit ist, dass jeder von euch, der heute hier sitzt, wenn du Bruder und Schwester bist, folgendes Denken hat. Und das geschieht durch das Leben mit dem Herrn Jesus, wird sein Denken auch mehr zu meinem. Ich werde verändert. Jetzt bin nicht mehr ich derjenige, um den es dreht. Sonst dreht sich alles um den Herrn. Und das ist jetzt mit 45 Geschwistern hier ist geschätzt. Ich weiß nicht, wie viele ihr seid. Und die denken alle so. Oh, ich bin besorgt um das des anderen, ne? Ich bin besorgt um Andreas, nicht um mich. Und meine ganze Leidenschaft im Gebet, Zeit, die ich verbringe, ist zu schauen, wie kann ich dem Andreas dienen? Und dem Bruder, der vor dem Andreas sitzt. Ich bin Glied der Gemeinde und mein ganzer Herzschlag ist, wie kann ich dienen? Und das Gute ist, der Andreas denkt genauso. Und das macht Gemeinde aus. Sonntags kommen nicht Individuen zusammen, sondern Glieder von seinem Leib kommen als ein Leib zusammen. Das ist unbeschreiblich, oder? Und das sehen wir hier. Und es wirkt sich wie aus in der Gefangenschaft, dass Paulus in Gebetsgemeinschaft für diese Gemeinde ist. Und er sagt, ihr habt da einen Mann gehabt unter euch, den Epaphras, von dem habt ihr das gelernt. Ne? Der hat euch das vorgelebt und der war euer Vorbild. Fragen wir uns, und ich sprach eben die Männer besonders an, und das tue ich auch jetzt noch einmal, sind wir Männer? Sind wir Männer, die so in Gemeinschaft mit anderen Männern leben, die offen und klar sind, die ihr Leben füreinander darlegen, denen kein Meter zu weit ist, die, wenn sie zusammen sind, eins sind. Wir sind Väter und wir sind Ehemänner, aber wir sind auch Brüder in einer Gemeinde, um deren Zubereitung es geht, bis der Herr wiederkommt. Ist das wesentliche Merkmal unseres Zusammenseins, dass wir zusammen beten, und zwar für die Gemeinde. Ich lebe in Jüngerschaft mit einem unserer Brüder in der Gemeinde und das was wir durch die Gnade Gottes in den letzten Jahren lernen durften miteinander. Wir sehen uns jetzt im Moment, ist ja hier, geht ja nicht ins Web, kann ich das sagen. Mittwochs um 7 Uhr treffen wir uns vor der Arbeit, 6:30. Und dann schärft das Angesicht eines Mannes das des anderen. Wir wissen, wie wir als Ehemänner sind voreinander. Wir wissen, was wir als Brüder in der Gemeinde sind oder nicht, mit Höhen und Tiefen, mit Fallen und mit Überwinden. Und wir sind sehr klar zueinander. Wir ermutigen uns und wir ermahnen uns, im Griechischen übrigens dasselbe Wort, ermutigen und ermahnen. Liegt so dicht zusammen. Die Gemeinde Jesu braucht Männer, die führen, und junge Männer, die Vorbilder darin haben, in solchen Männern. Ja? Die jungen Männer hier werden geistlich so wachsen, wie sie Vorbilder haben, die das genau vorleben, was in Kolosser 1 steht. Und was werden sie tun? Sie werden eine Entscheidung treffen und dem nachfolgen. Und das ist es, was wir brauchen. Und wir dürfen und müssen uns fragen, sind wir solche? Sind wir solche Männer? Denn für die Gemeinde in Kolossee, für die Gemeinde in Thessalonich, hing alles daran, dass Brüder verändert werden und vorangehen und führen. So, jetzt kommen wir, für die letzten Minuten gehen wir in das Kapitel 3. Und das Ziel ist, euch ein bisschen Freude zu machen am Kolosserbrief und in diesem Kolosserbrief unbedingt einmal lesen und graben zu wollen. Und wer dazu Unterlagen haben möchte, ich habe ihn einmal komplett abgeschrieben. Ich mache das immer so. Ich schreibe einen Brief, den ich studiere, komplett ab. Ein Buch, das schreibe ich komplett ab. Ich lasse alles weg, alle Überschriften aus unseren Bibeln, alle Parallelstellen, alles weg. Und dann habe ich ein Dokument, 6 Seiten, 7 Seiten, 8 Seiten. Das ist auch jetzt so. Das ist der Kolosserbrief, abgeschrieben. Und mit der Zeit kann ich ganze Passagen auswendig. Und du wirst das noch viel besser können als ich, weil du jünger bist oder begabter bist als ich. Bin nicht besonders begabt. Und dann fange ich an, das vor Gott darzulegen im Gebet und zu studieren und den Text zu erfragen. Und wo hört ein Gedanke auf und wo fängt ein neuer an? Und dann fange ich an, einen ersten Absatz. Und dann wird das mein geistliches Eigentum in meinem Herzen. Und wenn du mich nach dem Kolosserbrief fragst, dann kann ich heute sagen, wie der Kolosser, das kann ich dir sagen. Und das bedingt mein Glaubensleben. Du kannst mich zu anderen Büchern nicht fragen, bei Chronik muss ich passen. Aber ist nicht schlimm, das wird jemand von euch haben. Aber lasst uns das Wort Gottes aufnehmen im Sinne von wirklich in unserer Persönlichkeit als die Substanz, die grundlegende Substanz aufnehmen. Und wenn du da Hilfe brauchst, kannst du, alles was ich habe, gebe ich dir. Mit allen Notizen und allem. Aber arbeite weiter daran. Wisst ihr noch den Ausgangstext? Empfangen, aufgenommen und dann wurde es wirksam. Und die Wirksamkeit hat die Frucht, du bist nicht mehr derselbe. Du bist nicht mehr dieselbe, du wirst verändert. Wir gehen ins Kapitel 3, Kolosser 3. Und da wollen wir den Vers 12 lesen und damit nochmal auslegungsmäßig einen Fokus legen auf den Punkt Identität und Stärkung nochmal zurückkommen. Kolosser 3. Und ich lese uns den Vers 12. So zieht nun an, als Gottes auserwählte Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Oh, schwieriger Text. Und so viele Aufforderungen drin, was man alles tun soll. Ne? Oh. Zunächst mal kommt in dem Brief gar nichts Aufforderndes, sondern verstehe nur, du wirst nur hineingenommen in das Leben von anderen und so weiter. Aber jetzt fängt Paulus ein bisschen an, heranzuführen, dass das Leben mit dem Herrn dann auch Auswirkungen hat, Konsequenzen, die man persönlich zieht und die Veränderung, die es nach sich zieht. Und ich will uns diesen Vers ein bisschen erklären, weil er nämlich, oder dieser Abschnitt und diesen Vers hervorheben, weil hier etwas sehr Grundlegendes gesagt wird darüber, wie Veränderung geschieht zur Tat hin. Also, so zieht nun an, Vers 14, ersten Worte. Das heißt, also jetzt beginne, tue etwas, zieh an. Wenn man ein etwas zieht, ne, dann muss man jetzt alle mal anziehen, bis das Seil gespannt ist und dann zieht man das da raus, nicht wahr? Also zieh jetzt mal an. Jetzt fang mal an. Und dann heißt es, so zieht nun an und jetzt kommt sprachlich etwas und jetzt eure ganze Aufmerksamkeit. Das müssen wir unbedingt verstehen, sonst verstehen wir diesen Text nicht. So zieh nun an und dann müsst ihr eigentlich eine, du könntest dir farblich eine Unterscheidung machen. Eine Unterstreichung an der Textstelle machen. So zieht nun an, die jungen Männer da hinten, eure ganze Aufmerksamkeit jetzt. Das ist vielleicht nicht eure Gewohnheit, aber meine ist es, euch das zu sagen. Alles klar? Gut. So zieht nun an und dann kommt da eine Klammer, die ihr da nicht seht, aber die könnt ihr euch markieren. Als, und jetzt kommen drei Merkmale. Auserwählte, gut zitiert, aber es ist Teil B des Verses, Schwester. Als Auserwählte, Heilige und Geliebte, Klammer zu, herzliches Erbarmen. Das heißt, so zieh nun an, dann kommen die Aufforderungen, etwas zu tun. Dinge, die ich anziehen soll, die an mir gesehen werden sollen. Und ich werd für sie in Verantwortung gesetzt. Aber da kommt ein Einschub. Tu das als auserwählt, heilig und geliebt. Oh, das bedingt. Bevor ich also, Teil B des Verses, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut anziehe und du das bei mir siehst, das ist das, wo wir einander dienen mit, sag Gott, musst du wissen, wer du bist. Tu das nicht aus dir, aus irgendwas anderem, als aus dem Verständnis, wer du bist. Gottes Wort sagt, diejenigen unter uns, die Brüder und Schwestern sind, verstehe, dass du auserwählt, heilig und geliebt bist und in dem Verständnis zieh herzliches Erbarmen, Demut, Sanftmut und Langmut an. Es heißt also, um im biblischen Sinne übereinstimmend mit dem Wesen unseres Herrn, sanftmütig, demütig, langmütig zu sein. Wir haben die Zeit nicht, das zu betrachten, aber die Identität wollen wir noch anschauen. Brauche ich also ein Verständnis, wer ich bin? Das ist seelsorgerlich äußerst wichtig. Du musst wissen, wer du bist, damit du tun kannst, was du tun sollst. Wenn du ein unterentwickeltes Verständnis hast, ein noch nicht ausgeprägtes Verständnis davon, wer du bist in den Augen Gottes, nicht in deinen eigenen Augen, sondern wenn du über deine Stellung, Kind Gottes zu sein, nicht genau weißt, wer du bist, werden alle Aufforderungen Gottes, etwas zu tun, schwierig für dich. Also was bedeutet es, auserwählt, heilig und geliebt zu sein? Und die jungen Männer da hinten, ihr habt ein Recht, Vorbilder zu haben, die euch das erklären. Oder die jungen Schwestern. Du müsstest zu einem Älteren gehen und sagen, bitte erklär mir, was das heißt, auserwählt zu sein, heilig und geliebt zu sein. Und die älteren Geschwister werden dir mit brennendem Herzen davon erzählen. Und dann sagst du, jetzt verstehe ich das. Ah, dann kann ich das ja tun. Also wir müssen klären, was heißt es, auserwählt, heilig und geliebt zu sein. Und ich hatte gesagt, dass ich ein Verlangen, ein Gerne, wenn das meine Hoffnung oder mein Gebet, dass ihr eine Freude habt, das zu studieren, wenn ihr noch Platz habt neben all dem anderen, was ihr studiert, möchte ich die Punkte kurz mit euch anschauen und euch das ein bisschen öffnen, ja? Was heißt das, auserwählt zu sein? So zieh nun an, Klammer auf, als Auserwählter. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Ich spreche nicht über die Lehre von Erwählung, sondern ich will etwas Grundsätzliches sagen vom Wesen Gottes her. Gott hat sich einmal entschieden, nach dem Zeugnis des Epheserbriefes, ich hatte schon gesagt, Kolosser, Epheser, beide Christus und die Gemeinde als Hauptthema, Gott hat eine Entscheidung getroffen. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, dass Gott eine Entscheidung getroffen hat im Blick auf dich. Gott hat eine Entscheidung getroffen und die heißt, fortan, Bruder, wie heißt du?
Benjamin.
Der Benjamin. Gott hat entschieden, ab jetzt schaue ich den Benjamin nur noch in meinem Sohn an. Wie Benjamin auch denkt, wie Benjamin fühlt, wie Benjamin lebt, was er tut, was er unterlässt. Alles, was Benjamin ausmacht als Person, ich werde ihn nur noch in meinem Sohn ansehen. Benjamin wisse, sagt nicht ich hier, sondern ich habe dich auserwählt vor Grundlegung der Welt in meinem Sohn. Und diese Auserwählung meint, mal zuallererst, ich will die Lehre der Auserwählung hier nicht, das ist nicht unser Thema jetzt, ja? Gott sagt, und das müssen wir lernen für unser eigenes Leben, was das bedeutet, weil wir sollen es nämlich genauso tun. Ab jetzt schaue ich dich nur noch in meinem Sohn an. Was Benjamin aber ausmacht, der Sohn ist für ihn gestorben. Was Benjamin ausmacht, der Sohn ist für ihn auferstanden, hat Benjamin eben verkündigt, den Nehmen von Brot und Wein. Zumindest den Tod hat er verkündigt. Gott entscheidet sich, den Menschen in seinem Sohn zu sehen. Wenn ihr jetzt in der Bibel studiert, Kolosser Kapitel 2, wir haben jetzt nicht die Zeit dafür, und ihr schaut die letzten Verse an, werden wir genau zu dem aufgefordert, einen jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das ist der Grund, warum ich eben sagte, wie können Andreas und Markus sich dienen. Weil sie Christus in dem anderen sehen und alles tun wollen, damit das mehr und mehr Raum in dem anderen findet. Gott sagt also, wisse, dass du jemand bist, den ich in meinem Sohn auserwählt habe und dich nur in meinem Sohn sehe. Verstehe, ich sehe dich nur im Sohn. Und wer weiß, alles, was ich bin, bin ich im Sohn. Und der Vater verweigert sich, mich anders anzusehen. Er sieht mich nur in seinem Sohn. Der lernt, wenn er vor Gott ist, ihn liebt, ihn anbetet. Auch ich will mein Gegenüber nur im Sohn sehen. Ich kann gar nicht mehr anders, weil mein Vater mich so sieht. Punkt 2. Als Auserwählte, das Stichwort hatten wir schon. Und ich möchte uns 4 Punkte sagen, als Heilige. Auserwählte hatte ich als Heilige. Zieht nun an, als Auserwählte, nur im Sohn, als Heilige. Was bedeutet das, ein Heiliger zu sein? Und das ist etwas breiter und ich nenne 4 Punkte und wer mitschreibt, schreibt mit und wer nicht, kann ja nacharbeiten. Gott ist heilig, das ist sein Wesen, ja? Und Gott sagt, zieh nun an oder handle als Heiliger oder als Heilige. Und was bedeutet das? Das erste, Heiligung hat angefangen, als Gott dich auserwählt hat in seinem Sohn. Ich sehe dich nur im Sohn. Benjamins Heiligung oder ein Heiliger zu sein begann, als Gott den Benjamin entschied, nur in seinem Sohn anzuschauen. Jetzt der zweite Punkt. Der Benjamin muss gläubig werden, soll gläubig werden. Gott redet zu ihm. Die ganze Hinwendung zur Bekehrung und die Bekehrung ist Gottes Heiligungswerk an ihm. Ich will ein Beispiel geben, Apostelgeschichte 16, Vers 14. Da sitzt die Lydia am Fluss, nicht wahr? Die erste Europäerin, der erste Europäer, der zum Glauben kommt, ist seine Frau Lydia. Die Lydia sitzt in Apostelgeschichte 16, Vers 14 am Fluss und dann heißt es Folgendes. Sie sitzt da und Paulus redet. Und dann heißt es, und Gott tat ihr das Herz auf, sodass sie begann, Acht zu geben auf alles, was von Paulus geredet wurde. Gott muss ihr das Herz auftun, dass sie erstmal bereit ist, hinzuhören, empfangen, erinnert euch noch an den ersten Vers? Und dann hat sie das aufgenommen und sich bekehrt. Und noch im selben Kapitel lesen wir im letzten Vers, das in ihrem Haus Gemeinde entstanden ist. Also, die Hinführung zur Bekehrung ist Gottes Heiligungswerk an uns. Er wählt mich, dann führt er mich hin zur Bekehrung. Der dritte Punkt, jetzt bin ich gerettet. Und jetzt darf der Benjamin und der Markus und der Andreas und jeder von uns, jetzt dürfen wir ein Leben in der Heiligung, in der Beziehung mit ihm leben. Bis dahin hat Gott alles zu mir hingetan, damit ich kommen kann. Und jetzt bin ich angekommen und jetzt redet Gott zu mir, damit ich nicht so bleibe, wie ich war, sondern verändert werde in das, was seinem Wesen entspricht. Gott redet zu mir, ich gebe ihm Recht, ich beuge mich vor ihm, ich lerne ein bisschen gehorsam vor ihm zu sein, ich fange an, meinen Geschwistern zu dienen und plötzlich, ganz schleichend, werde ich Christus ähnlicher. Christus wirkt es in mir und in Benjamin und in Andreas und in Viktor und jedem von uns hier. Das ist der dritte Punkt der Heiligung. Das, was in der Beziehung mit ihm gesteht. Die ersten zwei hin zu ihm, das dritte in der Beziehung zu ihm. Und dann gibt es noch einen Punkt der Heiligung. Wenn ich vor ihm stehen werde und ihn sehen werde, wie er ist, dann ist Heiligung abgeschlossen. Ich werde bei ihm sein in Ewigkeit und sehen, wie er ist. Und alles, was mich hier abgehalten hat noch oder was mich beeinflusst hat, ist zu Ende. Und Gott sagt, das musst du als verstehen. Zieh an als Auserwählt. Den Punkt hatten wir. Der Vater sieht dich nur noch im Sohn. Als Heiliger verstehe, wer du bist. Auserwählt vor Grundlegung der Welt, hingeführt zur Bekehrung, dann in der Beziehung mit ihm und dann für immer wirst du bei ihm sein. Und das Letzte, als Geliebter. Weißt du, wer du bist? Du bist jemand, den der Vater im Sohn auserwählt hat, den der Vater geheiligt hat für sich und dem er sagt, du bist mein Geliebter. Und dieses Verständnis, in diesem Verständnis sollen wir die Dinge tun, die wir tun. Wir lesen den Vers noch einmal, kommen zum Schluss. So zieht nun an als Gottes auserwählte, heilige und geliebte herzliches Erbarmen. Hast du eine Vorstellung, was das heißt, wenn du den Mittelteil des Verses weglässt? Auserwählt, heilig und geliebt zu sein, das prägt sich gar nicht, wenn du das nicht ausprägst in deinem Leben. Was das dann für eine Barmherzigkeit ist, die andere von dir bekommen? Wenn du einfach auserwählt, heilig und geliebt als Identitätsmerkmal weglässt und das sich nicht in deinem Leben ausprägt und wirksam wird, was ist das dann für eine Barmherzigkeit, die Menschen von uns bekommen? Das ist zwischenmenschliche Nettigkeit vielleicht, mit christlichem Duft. Was sollten wir noch anziehen? Freundlichkeit. Demut. Oh, das ist so ein großes, schönes Thema, die Demut. Was Demut ist, ja? Sanftmut und Langmut. Das sind nicht nur Geduld. Das ist die Haltung, mit der ich, nicht nur wie sich auswirkt, ich bin geduldig dir gegenüber, sondern die innere Haltung, mit der ich dir gegenüber geduldig bin, macht diese Merkmale aus. Also haben wir eine Vorstellung, welche Qualität diese Merkmale haben, wenn der Punkt auserwählt, heilig und geliebt, meine Stellung, meine Identität mit Christus, wenn die nicht ausgeprägt ist oder in der Gemeinde nicht Ausprägung findet? Wir sind einfach nur nettere Menschen, die christlich sind. Und deswegen wollen wir uns anreizen, uns ermutigen, zu verstehen, was hat Gott gemacht, als er uns rettete, als er uns die Bibel gab, wir darin solche Persönlichkeiten und Biografien sehen dürfen. Was hat Gott da eigentlich gemacht? Und wie tief wirksam ist das in den Herzen? Ich möchte euch ermutigen im Studium, im Lesen. Mir ist das ein Privileg. Eine der schönsten Stunden in meinem ganzen Leben ist in meinem Monatsablauf, Wochenablauf, wenn ich neben der Zeit mit meiner Frau mit meiner Bibel Zeit vor meinem Herrn bin, bis zu Tränen gerührt, das Wesen meines Gottes anschauen darf. Und der Wunsch aufflammt, mehr und mehr ihm ähnlich zu sein, dass er in mir wirksam wird. Dass wenn wir Gemeinschaft haben, der Benjamin und der Markus, dass wenn er doch nur Christus in mir sehen kann, dann kann ich ihm dienen. Wenn er den Markus sieht, den Gott nicht mehr anschaut. Gott sieht nur noch den Sohn in mir, ja? Sieht mich nur durch den Sohn. Was bin ich dem Benjamin schuldig und dem Andreas und jedem von euch, wenn wir uns näher kennen würden? Dass du Christus in mir siehst, denn das wird dir helfen in deinem Leben. Und wenn ich Christus in dir sehe, wird mir das helfen in meinem Leben. So zieht nun an als Gottes auserwählte, heilige und geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Amen. Gott segne euch. Dann bete ich noch, ja? Ist es eure Gewohnheit, Gebetsgemeinschaft zu haben? Gut. Herr, ich will das zuallererst für mich selbst sagen. Was hast du mit diesem Mann Paulus gemacht, wie du ihn von einem Verfolger zu einem Mann gemacht hast, der das Gefängnis akzeptiert hat und dich darin gesehen hat und deine Wirksamkeit. Und dass, obwohl er 2 Jahre dort war, das Wort Gottes und nicht gebunden war und ungehindert er das Wort weitergeben konnte. Herr, wir danken dir für diese wertvollen Briefe. Für das Innerste, Herr, wir beten dich an. Ich danke dir, dass du jeden von uns, der gerettet ist, auserwählt hast und geheiligt hast, hin zu dir und im Leben jetzt mit dir und dann in Ewigkeit, wenn wir dich sehen. Und dass wir in all dem deine Geliebten sind. Und danke, dass das ist, was uns verändert. Und bitte gib uns ein Verlangen, den anderen höher zu achten als uns selbst und zu dienen. Und Herr, durch dein Wort ist das möglich in uns. Amen.
Oh, ich wollte nur beginnen. Ich wollte euch nicht den Raum für Beten nehmen. Hat keiner mehr von euch was zu beten?
Okay, dann.
Ich wollte es euch nur leichter machen, indem ich anfange.